Wenn es Probleme mit der Performance in einem Team gibt, dann liegt in 8 von 10 Fällen ein Problem mit dem Vertrauen vor. Dazu ist Google gekommen, zu diesen Erkenntnissen, und die haben die berühmte Aristotle-Studie gemacht und die haben sich angeschaut, welche Teams performen denn gut und welche Teams performen nicht so gut und wo sind denn da vor allem die Unterschiede? Und ein ganz großer Moderator ist natürlich das Thema Vertrauen. Wie schaffe ich jetzt aber eine Teamkultur, wo Vertrauen vorherrscht, wo Menschen zusammenarbeiten, wo ich Menschen vielleicht auch verbinden kann? Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Modern Leader. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, was es braucht, um eine gute Führungskraft heutzutage zu sein, welche Rollen man als Führungskraft einnehmen sollte. Diese verschiedenen Rollen arbeiten wir jetzt in diesen folgenden Formaten aus. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass eine Führungskraft heutzutage Coach sein muss, dass es wichtig ist, dass man Mitarbeiter zur Selbstführung ermutigt, Hilfe zur Selbsthilfe bietet. Wir haben ein paar Blicke auf das Coaching an sich geworfen. Wir haben darauf geschaut, wie können wir denn wirklich unsere Teams unterstützen? Dann werden wir in der Zukunft darüber sprechen, was so diese Rolle des Kapitäns ausmacht, wie wir den Mitarbeitern vielleicht auch Orientierung geben können. Wir werden uns anschauen, was so ein Visionär macht, der seine Mitarbeiter motivieren kann und seine Mitarbeiterinnen natürlich. Und heute geht es um das Thema Connector. Wie schaffe ich es, als Führungskraft eine gute Kultur im Team zu schaffen, in der man sich gegenseitig vertraut. Und da freue ich mich jetzt tatsächlich drauf. Wir werden heute darüber sprechen, zum einen, wie wir ein besseres Gefühl für Situationen schaffen können. Wir werden darüber sprechen, wie man Konflikte betrachten kann, besser auf Konflikte eingehen kann, wie Konflikte überhaupt funktionieren. Wir werfen einen Blick darauf, wie man Ehrlichkeit herstellen kann, wie es eine bessere Transparenz gibt im Team. Wir sprechen über Selbstlosigkeit und am Ende gibt es natürlich nochmal eine kleine Zusammenfassung, wo wir uns nochmal alles im Detail anschauen. Aber beginnen wir als allererstes mal damit, dass es grundsätzlich wichtig ist, ein gewisses Gefühl für eine Situation zu schaffen. Denn ich habe letztens einen Beitrag gesehen von dem guten Herrn Krupp. Das ist ja einer der bekanntesten Unternehmer in Deutschland. Und der hat gesagt, dass wenn es jemanden gibt, der ein großes Problem hat, dem soll man vor dem ausrichten, dass er ein ganz großer Versager ist. Denn jedes Problem war mal klein und da hätte man es ja noch lösen können. Und jetzt ist es ein großes Problem und jetzt wird es natürlich schwieriger. Ist natürlich eine heftige Aussage, dass man Leuten sagen soll, dass sie Versager sind. Aber ein Funken Wahrheit hat natürlich die Aussage von dem guten Herrn Krupp. Denn auch im Zwischenmenschlichen ist es so, dass viele Situationen, die später mal eskalieren zwischen Menschen, mal ganz klein waren. Und deswegen ist so ein Gefühl für so eine Situation zu bekommen extrem relevant, extrem wichtig. Denn wenn wir das nicht bekommen, wenn wir nicht merken, wo gibt es denn so kleine Spannungen, wo fallen denn da vielleicht mal so kleine Bemerkungen, die ich nicht richtig einordnen kann, die sich vielleicht auch nicht so freundlich anhören und ich achte darauf nicht und ich wische das weg, dann entstehen irgendwann Konflikte im Team, die sich dann auch irgendwann mal verhärten und das will ich auch nicht. Und auch wenn noch keine Konflikte da sind, dann ist vielleicht wieder so ein Mangel an Vertrauen im Raum und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema und ein ganz, ganz großes Problem. Wenn ich jetzt ein Gefühl für Situationen haben möchte, dann habe ich heute auch gleich eine kleine Übung für euch mitgebracht. Und diese Übung nennt sich gesagt, gedacht, gefühlt und getan. Ich würde euch, wenn ihr ein Gefühl für so eine Situation haben wollt, einfach mal ermutigen, dass wenn ihr ein Teammeeting hattet, wo ihr gemerkt habt, da war so eine kleine Spannung im Raum, da ist vielleicht so eine abschätzige Bemerkung gefallen, da haben vielleicht alle gelacht und einer hat vielleicht nicht gelacht. Irgendwie so kleine Alarmsignale, die man in seinem Team hat, dass ihr einfach mal euch diese Situation nochmal vergegenwärtigt und die nochmal reflektiert und dann mal darauf achtet, Wer in eurem Team hat denn jetzt genau was gesagt? Da schreibt ihr als erstes mal die ganzen Menschen auf, die dabei waren in diesem Meeting. Und ihr schreibt vielleicht einfach mal dazu, derjenige hat das gesagt. In der kritischen Situation, versteht sich. Und jetzt schreibt ihr für jeden Menschen, also wenn ihr fertig seid mit dem, was jeder gesagt hat, dann schreibt ihr für jeden Menschen auch noch auf, was hat denn jeder für sich gedacht? Natürlich wisst ihr das nicht. Aber ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, ihr könnt es mal interpretieren. Das schreibt ihr dann alles auf. Und jetzt im nächsten Schritt überlegt ihr euch, was hat denn jeder gefühlt? Und jetzt könnte es sich vielleicht sein, dass der ein oder andere Hörer denkt, ja, ich habe doch jetzt schon aufgeschrieben, was die Leute gedacht haben und was die gefühlt haben, ist doch eigentlich das Gleiche. Aber nein, tatsächlich nicht. Gefühlt bedeutet jetzt zum Beispiel, der Mensch war traurig, der Mensch war wütend. Und bitte aufpassen, enttäuscht oder bedroht oder so etwas, das sind keine Gefühle, das ist alles passiv. So ein Gefühl sollte meistens aktiv verwendet werden, also wütend, traurig zum Beispiel. Das sind so Dinge, die könnt ihr machen, glücklich, freudig, erregt. Ja, diese ganzen Dinge, die könntet ihr dann jetzt bei gefühlt dazu schreiben. Und jetzt als allerletztes schreibt ihr dann auch nochmal auf, was haben die Menschen getan? Sind sie dann vielleicht aufgestanden? Haben sie vielleicht ihre Haltung verändert und so weiter? Und die Sache ist gar nicht die, es muss gar nicht korrekt sein, genau, was ihr da aufschreibt. Es muss gar nicht genau stimmen. Es ist nur wichtig, dass ihr euch Gedanken dazu macht und versucht, euch dem zu nähern, was vielleicht gestimmt hat. Also da gibt es jetzt kein zwingendes richtig oder falsch. Und wenn ihr das häufig macht, dann werdet ihr nochmal eine viel bessere Deutung von diesen Situationen haben und bestimmte Verhaltensweisen, die vielleicht auch immer wieder passieren und Mechanismen im Team, werdet ihr immer mehr offenlegen. Und so könnt ihr ein besseres Gefühl für bestimmte Situationen gewinnen und Alarmsignale erkennen leichter, weil diese Alarmsignale sind meistens bei allen anderen unterschiedlich. Ihr erkennt auch vielleicht eher, wenn sich jemand zurückzieht, weil wenn ihr zum Beispiel jetzt 5 oder 6 Teamsitzungen hattet und dann fällt euch immer wieder auf, okay, der Peter sagt irgendwie nie etwas, ja, und der sitzt vielleicht die ganze Zeit da mit verschränkten Armen, vielleicht ist er irgendwie frustriert oder wütend oder macht dicht, weil das wollen wir alle nicht. Und gleichzeitig merkt ihr vielleicht auch, mit welchen Dingen man von wem die Gefühle verletzt. Das ist auch wichtig, weil wir wollen ja nicht in ein Fettnäpfchen treten. Und ihr könnt vielleicht bestimmten Gefühlen oder bestimmten Konflikten vorbeugen. Und diese Verhaltensweisen sind ja meistens nur ein Symptom von Bedürfnissen, die nicht erfüllt wurden, von Wertekonflikten. Und dann könnt ihr mal zu diesen Menschen jetzt hingehen, wenn ihr merkt, da fällt euch etwas auf, das ist jemand, der sagt so häufig etwas nicht mehr oder das ist jemand, der zieht sich immer mehr zurück, dass man sagt, dass man einfach mal diese Menschen fragt, hey, du, lass uns vielleicht mal einen Spaziergang machen. Wie geht's dir denn? Was brauchst du denn? Wie können wir dich denn als Team aktuell unterstützen? Und so kann man einen ersten Anstoß geben, Lösungen zu finden. Das bedeutet übrigens hier wiederum nicht, dass man nur auf diese eine Person dann eingeht und denen alles gibt, was sie sich wünschen, aber man weiß zumindest, was es ist. Und wenn es eine Sache ist, die leicht zu erfüllen ist, dann ist es ja klasse. Oder wenn vielleicht ein Gespräch vonnöten ist, bevor irgendeine Lage total eskaliert, dann ist es sehr, sehr gut, weil da ist das Problem, wie der gute Herr Krupp gesagt hat, noch klein und noch nicht groß. Und wir wollen ja kein Versager sein. Kleiner Scherz am Rande. Okay, wenn jetzt so ein Konflikt ausbricht, keine Sorge, danach wird es positiver. Aber wenn jetzt so ein Konflikt ausbricht, dann will ich euch jetzt einfach mal ganz kurz anhand von den neuen Eskalationsstufen nach Clasel, so ist das Modell, über das ich jetzt gleich mit euch spreche, also sehr bekannt, sehr renommiertes Modell, mit euch mal ganz kurz durchgehen, was da denn alles so passiert. Wir haben hier ein Modell mit 9 Stufen, das werde ich sehr, sehr schnell durchgehen und wir haben 3 Bereiche. Am Anfang, die ersten 3 Stufen, da haben wir noch Win-Win-Situationen, wenn wir uns aus dem Konflikt zurückziehen, wenn wir den Konflikt noch lösen. Also hier haben wir noch eine Möglichkeit, dass alles gut ausgeht. Deswegen ist es sehr wichtig, die Probleme zu lösen, wenn sie klein sind und nicht erst zu lösen, wenn sie riesengroß sind. Im nächsten Schritt haben wir dann, das ist die zweite Phase, haben wir so eine Win-Lose-Phase. Also da ist es so, dass einer gewinnen kann und der andere verliert, weil halt einfach schon, wie man so schön sagt, zu viel passiert ist. Da hat man dann vielleicht einen Gesichtsverlust und das wollen wir alle nicht. Und die letzte Phase, und in die wollen wir auf gar keinen Fall, da haben wir dann Lose-Lose, also da kann dann keiner mehr gewinnen. Da eskaliert es dann. Und in Phasen 2 und 3 sollte man dann eher einen Experten haben, jemanden, der sich mit Mediation auskennt. Ich denke tatsächlich in Phase 1 kann die Führungskraft noch sehr, sehr gut hier einschreiten. Und deswegen ist es wichtig, sowas schnell zu erkennen mit diesem gesagt, gedacht, gefühlt und getan. Ja, Als erstes mal die goldene Regel als Führungskraft ist, versuchen, möglichst objektiv zu bleiben. Ja, wirklich so seine eigene Meinung behalten, sich nicht auf eine Seite ziehen lassen, auch bei Gesprächen dazwischen sein und nicht sich auf eine Seite setzen. Das visuell macht das auch schon sehr viel aus. Sich immer wieder versuchen zu reflektieren, ob man jetzt eine Sympathie empfindet bei dem einen oder eher eine Sympathie beim anderen und versuchen wirklich das möglichst rauszulassen. Dann wichtiger Punkt, auch mit den einzelnen Leuten sprechen, versuchen Bedürfnisse zu erkennen, welches Bedürfnis wurde vielleicht verletzt, welcher Wert wurde verletzt, wo wurde jemand vielleicht gekränkt, weil meistens sind es nämlich genau diese Themen. Ja, die Marie bekommt jetzt den Auftrag, den hätte ich eigentlich gewollt, ja, dann habe ich vielleicht nicht genug Anerkennung bekommen oder ich mache immer so viel und die Marie macht so wenig. Das würde dann in dem Fall bedeuten, dass ich ein Bedürfnis nach Fairness habe. Die Marie darf da sitzen und ich sitze hier. Ja, dieser Platz ist vielleicht mit mehr Status verbunden, weil er am Fenster ist oder weil es vielleicht ein eigenes Büro ist. Ja, oder Sicherheitsbedürfnis. Ich habe Angst, dass mein Job in Gefahr ist und deswegen bin ich vielleicht momentan sehr reizbar. Also da gibt es verschiedene Dinge. Wenn so ein Konflikt entsteht, und ich versuche objektiv zu bleiben und ich versuche diese Bedürfnisse, über die wir gerade gesprochen haben, zu erkennen, dann ist es wichtig, als allererstes mal darauf zu achten, bin ich jetzt vielleicht noch gerade im Bereich der Verhärtung? Also werden da jetzt so kleine Spitzen eingebracht? Wird jemand so ein bisschen provoziert? Plötzlich ist es dann vielleicht nicht mehr so lustig, sondern es ist vielleicht schon so ein bisschen ernster. Da sind wir in der Verhärtung, es wird vielleicht schon ein wenig hinterm Rücken gelästert oder über den anderen gesprochen. Immer noch so mit einem Zwinkern und da wird vielleicht immer noch gesagt, ich habe ja eigentlich nichts gegen den, aber irgendwie ist es schon fies, dass die Marie den Platz am Fenster hat und ich hätte den auch gerne. Und dann von dieser ersten kleinen Reizung kommen wir dann schon in eine Debatte. Da wird das vielleicht offen angesprochen, dann beim nächsten Meeting, bei der nächsten Sitzung, wo ich dann sage, ja, irgendwie, ich hätte den eigentlich auch ganz gern, diesen Platz am Fenster. Und dann wird das erste Mal so ein bisschen diskutiert. In manchen Teams entstehen dann plötzlich auch so Pole, also Leute, die sich auf die andere Seite ziehen lassen. Das ist dann der Schritt 2, Polarisation und Debatte. Im dritten Bereich gibt es dann so Taten statt Worte. Also da wird dann wirklich versucht, diesen Menschen auszugrenzen. Es wird vielleicht so ein bisschen Informationen vorenthalten, die vielleicht wichtig gewesen wären für denjenigen. Es wird vielleicht dann etwas, was dringend gebraucht wird, dann doch nicht ausgeliehen. Es wird dann eine bestimmte Aufgabe doch nicht übernommen, die man eigentlich noch gut machen könnte. Ja, und das sind jetzt so diese ersten drei Bereiche. Hier können wir noch gut eingreifen als Führungskräfte. Dann so mehr zur Information. Wir gehen jetzt schnell durch. Auf Stufe 4 gibt es dann so schon Sorge um das eigene Image und es werden dann so Koalitionen gebildet. Hier muss man übrigens sehr, sehr gut aufpassen als Führungskraft, dass man sich dann nicht auf die Seite ziehen lässt, weil das ist so meistens die Situation. Da kommt dann jemand auf einen zu und sagt übrigens, der und der hat dieses und jenes gemacht. Ich kann dazu auch ein Beispiel geben. Als ich meine erste Führungsaufgabe hatte, ist eine Mitarbeiterin zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ich nenne sie jetzt mal Ida und Peter. Ist die Ida zu mir gekommen und hat gesagt, du, der Peter, der hört irgendwie nie richtig zu. Ich habe das Gefühl, der hört nicht richtig zu, wenn wir in den Teams sind. Der behält die Sachen gar nicht, der konzentriert sich gar nicht richtig und das geht nicht so von der Zusammenarbeit. Ich musste ihm das dann immer wieder erklären und ich habe dann wirklich mir gedacht, oh, okay, also da wird jetzt hinter dem Rücken schon gesprochen und es wird irgendwie versucht, dass ich auf eine Seite gezogen werde. Und hier war dann für mich der klare Punkt, direkt die Diskussion zu öffnen. Und ich habe gesagt, ja gut, also wenn es so deine Sorge ist, dann lass uns doch den Diskurs eröffnen und wir reden mal zu dritt darüber. Was mir dann aufgefallen ist, ist, dass wirklich dann die Ida deutlich zurückhaltender war. Mir ist, trotz allem wurde dann aber das Thema angesprochen und es wurde dann auch gut gelöst. Und ich habe dann wirklich auch immer wieder darauf gepocht, dass wenn es Konflikte gibt, dann bitte besprecht es gemeinsam mit mir. Am Ende des Tages wurde dann aus diesem Team wirklich eine gute Einheit und jeder ist gut miteinander zurechtgekommen. Und das war auch einfach klasse. Irgendwann nach ein paar Jahren ist der Peter dann leider gegangen, aber tatsächlich war er sehr traurig, dass er gegangen ist. Ja, Schritt 5 ist dann, wenn diese Koalition gebildet werden, da hat man dann ja schon sehr, sehr viel rein investiert. Also man hat sich klar nach außen hin auch positioniert. Und wenn man jetzt diesen Konflikt verlieren würde, dann könnte ein Gesichtsverlust passieren. dann würde der eigene Selbstwert geschädigt werden. Man kann eigentlich gar nicht mehr zurück. Selbst wenn man einsehen würde, dass der andere im Recht war oder die andere. Selbst wenn ich sagen würde, ja, die Marie, die hat sich diesen Platz ja vielleicht doch auch verdient, weil sie war vielleicht die Erste im Büro. Ja, weiß ich nicht. Aber wenn ich das jetzt zugeben würde, dass die Marie Recht hat, dann gäbe es hier einen Gesichtsverlust. Schritt 6 sind dann meistens diese Drohstrategien. Also da wird dann tatsächlich versucht zu sagen, ja, wenn du so bist, dann arbeite ich halt überhaupt nicht mehr mit dir oder ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Das sind dann wirklich schon so eskalative Stufen. Das beschäftigt dann auch ein gesamtes Team. Und das ganz große Problem ist, wenn ich dann solche Situationen habe, dann kann ich mich gar nicht mehr auf die funktionierenden Teamstrukturen konzentrieren, sondern ich konzentriere mich als Führungskraft dann plötzlich nur noch auf diesen Konflikt. Und das, was gut ist, kann gar nicht mehr so richtig beachtet werden. Und auch mein Fokus geht dann kaputt und auch bekomme ich plötzlich nur noch einen schlechten Eindruck von meiner Arbeit und es macht auch keine Freude mehr und dadurch leidet meistens auch dann die Leistungsfähigkeit von der Führungskraft. Auf Stufe 7 haben wir dann so begrenzte Vernichtungsschläge, also da werden schon so erste Mobbing-Aktionen gefahren. Also das, was gedroht wird, wird dann auch wirklich umgesetzt. Es wird versucht, den anderen zu manipulieren, demjenigen Informationen vorenthalten. Es wird versucht, schlecht über den zu reden. Im Hintergrund, das ist wirklich eine große Problematik. Auf Schritt 8 haben wir dann die Zersplitterung. Also da wird dann offen gegeneinander gewettert. Es wird sich gegenseitig angeschrien. Und auf Schritt 9 ist es dann meistens so, dass dann beide keinen Bock mehr auf die Arbeit haben. Der eine schreibt sich dann vielleicht auch krank durchgehend. Durch diese Polarisierung, durch diese unterschiedlichen Teams, durch diese unterschiedlichen Gruppen haben wir dann auch wirklich eine Trennung im Team. Und das ist einfach eine große Problematik. Und hier, ich würde wirklich sagen, spätestens bei Schritt 5 oder Schritt 6 sollte man dann beginnen, einen Mediator zu holen, der das professionell kann, der hier auch eine Lösung findet. Wenn man wirklich erlebt, diese Konflikte spielen eine zu große Rolle im Team, dann muss man sich mit beiden mal hinsetzen und muss sagen, hey Leute, gibt es eine Möglichkeit, dass ihr irgendwie noch zusammenarbeiten könnt? Wenn nicht, wie können wir euch denn trennen im Idealfall? Und wenn es halt gar nicht anders geht, dann muss man halt sagen, dann muss es persönliche Konsequenzen ab einem bestimmten Punkt halt auch wirklich geben, weil am Ende des Tages sind wir ja auch alle zum Arbeiten da, um eine Lösung zu finden. Genau. Also wichtiger Punkt ist hier wirklich, hier Schritt 1, ein Gefühl für die Situation zu bekommen. Schritt 2 ist, gut mit Konflikten umgehen zu können, wenn sie denn passieren. Und sie werden irgendwann auch mal passieren, dass man wirklich versucht, die früh zu lösen, auch wenn man das Gefühl hat, es ist vielleicht jetzt gerade noch lächerlich. Ja, mein Gott, die werden sich schon wieder einkriegen. Bitte versucht, das ernst zu nehmen, bevor ihr nicht mehr zurückkommt. Weil auf Schritt 7, 8 oder 9 wollen wir nicht sein und wir wollen auch wirklich keine guten und wertvollen Mitarbeiter verlieren und wir wollen auch das Vertrauen, was ja so wichtig ist, nicht riskieren. Also Schritt 1, Gefühl für die Situation, Schritt 2, Umgang mit Konflikten, Schritt 3, auch ganz wichtig, wie kann ich eine ehrliche und transparente Form des Umgangs in meinem Team haben? Und das ist wirklich ganz entscheidend. Wir sprechen hier von psychologischer Sicherheit. Bei dieser Aristotle-Studie von Google wurde herausgefunden, dass psychologische Sicherheit wirklich der wichtigste Faktor für Performance in einem Team ist. Und psychologische Sicherheit bedeutet eigentlich, dass ich Mensch sein kann in einem Team, dass ich meine eigenen Fehler zugeben kann, dass ich meine Meinung sagen kann, dass ich keine Angst habe, mich zu outen auf eine gewisse Art und Weise mit einer bestimmten Meinung und dass ich das Gefühl habe, dass ich dann auch nicht ausgeschlossen werde. Vor allem ganz, ganz wichtig ist diese Lernkultur. Also wir definieren in einem guten, funktionalen Team Fehler nicht per se als Fehler, sondern als Möglichkeit zum Lernen. Natürlich, wenn der gleiche, in Anführungszeichen, dämliche Fehler immer wieder gemacht wird, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich denn meinen Mitarbeiter unterstützen, Stichwort Coaching, dass er diesen Fehler nicht mehr macht und wenn es irgendwie gar nicht mehr geht und gar nicht mehr funktioniert, natürlich auch hier muss es dann irgendwelche Konsequenzen geben. Aber am Ende des Tages sollte in erster Linie nicht die Bestrafung im Vordergrund stehen, wenn ein Fehler gemacht wird, sondern das Lernen. Und damit wir eine Kultur haben, in der ich Fehler zugeben kann, in der ich vielleicht auch sagen kann, wenn es mir mal nicht so gut geht, weil ansonsten habe ich nämlich auch häufig so das Thema, dass ich als allererstes nur so kleine Müdigkeit sehe oder eine kleine Traurigkeit, wo das Problem noch klein ist und irgendwann geht dann der Mensch in den Burnout und ist 6 Monate krankgeschrieben. Das wollen wir natürlich im Idealfall auch nicht. Deswegen ist es hier wichtig, möglichst früh die Gelegenheit zu haben, einzuschreiten. Die Lösung dafür ist, dass ich als Führungskraft auch sage, wenn es mir nicht gut geht. Dass ich als Führungskraft auch ehrlich bin, auch ehrlich Fehler zugebe, bevor sie zu einer großen Katastrophe werden und das vorlebe. Das ist Punkt 1. Also ich selbst bin, sag, hey, ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen, mir geht's heute nicht so gut oder ich fühle mich ein bisschen krank oder ich habe letztens diese Fehlentscheidung getroffen. Ja, auch wenn vielleicht Mitarbeiter mich dann kritisieren, das ist der Preis davon. Diese Verletzbarkeit. Und wenn dann von uns jemand, also beim Team sagt, boah, mir geht's heute nicht so gut und so weiter, dass ich dann sage, hey, gut, dass du das auch mal sagst. Oder wenn jemand sagt, ich habe ganz viel gelernt, ich habe dann Fehler gemacht, dass man nicht sagt, du hast Fehler gemacht, das ist unverzeihlich, sondern dass man sagt, gut, dass du es zugibst, was hast du denn daraus gelernt? Dass man das unterstützt. Und wenn man dann erlebt, dass im Team dann jemand das schlecht macht und sagt, boah, immer macht dieser Mensch das falsch, dass man sagt, hey, so, wir machen alle Fehler, das ist okay. Und wenn ich nochmal erlebe, dass ihr hier jemanden fertig macht, weil er einen Fehler macht, dann das wird bei uns nicht akzeptiert im Team. Und so durch dieses Vorleben, durch dieses Einfordern von Meinungen, ja, zu vielleicht einer Entscheidung, die ich treffen muss, ja, wenn ich merke, da hält sich jemand ganz stark zurück und der würde das aber eigentlich gerne sagen, dann sollte ich das wirklich einfordern. Hey, so, was ist denn deine Meinung dazu? Was ist denn... Natürlich kann ich ja trotzdem am Ende so meine Entscheidung treffen, aber wirklich den Leuten zu zeigen, dass ihre Meinung zählt und dass sie auch gewünscht ist und dass sie auch keine Meinung sagen müssen, die mir gefällt, sondern auch ehrlich sein können. So schafft man nämlich wirklich eine Kultur im Team, wo man wirklich das Potenzial auch komplett heben kann, weil ich als Führungskraft bin ja nicht der Einzige, der kompetent ist, sondern im Idealfall habe ich ein Team aus kompetenten Leuten, die mir auch ehrlich ihre Meinung sagen, ohne Angst haben zu müssen. Der letzte Schritt, um eine gute Führungskraft zu sein, ist für mich auch noch die Selbstlosigkeit. Also, dass man wirklich von diesem Gedanken wegkommt, es geht nur um mich im Team und ich bin der Star als Führungskraft, sondern es geht darum, dass ich das Team stütze. Dass ich das Team unterstütze, dass ich helfe, dass ich coache, dass ich wirklich diese Leute entwickle zu vielleicht zu einer besseren Performance, zu einer stärkeren Performance, dass ich vielleicht sogar auch versuche, mich selbst überflüssig zu machen, weil diese Leute selber so ihre Entscheidung treffen können. Und ich glaube auch diese Angst davor, dass man dann keinen Job mehr hat, die ist auch schwachsinnig, weil man braucht ja immer jemanden, der coacht, der trainiert, der wirklich das Team auch anleitet. Und wenn man diesen Schritt macht, weg von ich bin hier der Star-Manager, hin zu ich entwickle mein Team, ich unterstütze mein Team und ich bringe es dahin, dass es sehr performant ist, dann haben wir da, glaube ich, schon ganz viel geschafft. Also du als Führungskraft dienst dem Team, das Team dient natürlich dem Unternehmen, aber jetzt nicht in erster Linie dir. Du gibst ihm Orientierung, aber vor allem entwickelst du das Team natürlich. Und dadurch schweißt du es auf eine gewisse Art und Weise auch zusammen und verbindest es und lässt auch die Menschen selbstverantwortlich miteinander arbeiten. Und das ist klasse, was dann entsteht, wenn man den Leuten auch ihre Selbstverantwortung gibt, wenn man sie dann so zusammenarbeiten lässt. Also, so, was fällt unter diese Rolle des Connectors, also desjenigen, der wirklich auch eine gute Teamkultur schafft? Als allererstes ein Gefühl für die Situation zu bekommen, auch wirklich ein Gefühl für zwischenmenschliche Situationen zu bekommen, was hat der ein oder andere gesagt, gedacht, gefühlt oder getan, sich das immer wieder mal aufzuschreiben und zu reflektieren, damit man früh genug eingreifen kann, damit man früh genug die Gespräche führen kann. Schritt 2 sind die Konflikte zu erkennen, in welcher Stufe bin ich, ja, von 1 bis 9 ist hier noch Win-Win möglich oder geht es hier schon gemeinsam in den Abgrund, hier auf Stufe 9? Ja, das wollen wir natürlich nicht. Wie kann ich das früh genug erkennen? Ab wann lohnt sich es vielleicht auch mal, einen Mediator einzusetzen? Und bei Schritt 3 geht es dann darum, wie kann ich Ehrlichkeit schaffen in meinem Team? Ich muss das natürlich selber vorleben. Ich muss Verletzbarkeit vorleben. Und der letzte Schritt bedeutet, mir auch bewusst zu werden, dass es hier auch wieder nicht um mich geht, sondern dass es darum geht, das Team zu unterstützen, hier wirklich hier gute Verbindungen zu schaffen, ehrlich zu sein, transparent zu sein. Und das Team dadurch zusammenzuschweißen, weil wenn jeder seine eigenen Fehler zugeben kann, wenn jeder authentisch sein kann, wenn ich auch als Führungskraft authentisch bin, dann habe ich auch ein ehrliches, authentisches Team. Das war es natürlich auch hier schon mal wieder mit der Folge über das Thema, wie schaffe ich es, hier Verbindungen zu schaffen zwischen den Mitgliedern. Natürlich ist das hier ein Ausschnitt von einem großen Themenfeld. Wir haben ja noch gar nicht über Kommunikation gesprochen beispielsweise. Wie kommuniziere ich richtig und so weiter. Aber das alles wäre natürlich natürlich sehr, sehr schwierig in einer Podcast-Folge unterzubringen. Wenn du natürlich Interesse hast, noch mehr mit mir zu sprechen, wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne eine Mail an hello@modernmind.de. Das würde mich sehr freuen. Und vielleicht arbeiten wir auch einfach mal zusammen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.